Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister.
Ja, herzlich willkommen und zurück zu Der Mensch im Trikot. Heute mit Matthias Tholey. Matthias ist seines Zeichens einer der Gründer der Nu Company. Die Nu Company macht ungefähr den besten Schokoriegel, die beste Proteinbar im Lande, meiner Meinung nach. Und wird gefunden in relativ vielen Einzelhändlern, in relativ vielen Drogeriemärkten im Land. Und hat sich auf die Fahne geschrieben, Proteinbars, Snacks neu zu denken. Und genau in dem Zuge haben wir uns unterhalten über, was ist eigentlich gesunde und vollwertige, richtige Ernährung. Und ja, ich kann nur sagen, Matthias ist leidenschaftlich in seinem Thema drin, in seinem Job. Er ist auf jeden Fall zu 100% richtig am Platz, an dem, was er gerade macht, weil das Thema brennt ihm unter den Fingernägeln wie sonst was. Er liebt es, er lebt es und mehr kann ich gar nicht sagen, weil hör rein und alles Weitere wirst du dann ziemlich sicher schon erfahren.
Ja, lieber Matthias, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei Der Mensch im Trikot Gast zu sein. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, dabei zu sein.
Cool, ich freue mich sehr. Matthias, hol doch einmal bitte die Zuhörer rein. Stell dich kurz vor, wo bist du, was machst du und wer bist du überhaupt? Philosophische Fragen.
Ja, sehr philosophisch. Ich bin Matthias. Ich sitze gerade hier in meinem schönen Leipziger Homeoffice. Das tue ich ja schon seit 2 Monaten ungefähr. Ich kriege langsam einen Koller. Ich sollte auch mal an so einem Fußballcamp, glaube ich, teilnehmen, das ihr da organisiert.
Ja, unbedingt, unbedingt.
Genau, ich bin einer der Gründer von The Nu Company. Es ist ein junges Startup. Wir haben uns auf den Bereich Ernährung und Nachhaltigkeit fokussiert, machen leckere Snacks, die in plastikfreier Verpackung daherkommen, pflanzen für jedes verkaufte Produkt einen Baum. Das ist eine unserer Hauptantriebsfedern für unser Tun. Und ja, sind jetzt ungefähr seit 4 Jahren dabei, beschäftigen uns sehr viel mit gesunder Ernährung und wie man zum Beispiel bestehende Produkte, die jedermann kennt, wie man die nochmal neu denken kann, nochmal ein bisschen gesünder machen kann. Und ja, da sind wir jetzt schon ziemlich weit gekommen, aber ich glaube, je nachdem, wie weit man rauszoomt, fühlt sich das ganz schnell immer wieder an, wie man ist immer noch an Tag 1 und hat eigentlich noch gar nichts geschafft. Aber man muss ja immer wieder ein bisschen erden und sich auf das berufen, was man dann doch schon irgendwie in den Jahren geschafft hat und darauf auch mal stolz sein. Und ich glaube, das kennen viele oder auch aus dem Sport wahrscheinlich auch, die jetzt nicht gerade beim FC Bayern spielen, aber man doch eigentlich oft stolz auf sich sein kann, auf das, was man erreicht hat. Aber das ist ja gerade ein bisschen Thema bei uns.
Absolut. Ich wollte gerade sagen, wir sitzen gerade nicht physisch nebeneinander und wir haben kein Phrasenschwein irgendwo, aber vor dem Spiel ist nach dem Spiel und in Worten von Jeff Bezos oder Bezos, immer Day One oder so, ne?
Ja, yeah, it's still Day One.
Ja, ja, genau. Ja, cool. Matthias, wie seid ihr darauf gekommen, auf die Idee? Du hast gesagt, dass ihr so die alltäglichen, ja, vielleicht Snacks und Grundnahrungsmittel auf einer gewissen Ebene ein Stück weit revolutionieren wolltet. Wie seid ihr daran gegangen? Also habt ihr irgendwie euch morgens gedacht, okay, da müssen wir was machen, weil ihr selber irgendwie erfahren habt am eigenen Leib oder war es ein Markt oder wie seid ihr daran gegangen, wenn ich fragen darf?
Ja, genau. Also tatsächlich so das einmalige Aufstehen und dann die Glühbirne über dem Kopf war das nicht, sondern das war eher so ein Prozess, der sich über viele, viele, viele Jahre eigentlich entwickelt hat. Angefangen hat das eigentlich, dass ich eine unschöne Gemeinsamkeit habe mit meinen Mitgründern. Das ist, dass wir als Kind und auch als Jugendlicher echt oft krank waren. Also so Erkältung, Grippe, Entzündungen hier und da in irgendwelchen Gelenken. Einfach so Sachen, die man nicht unbedingt braucht im Leben. Und wir haben uns dann gefragt, hey, wieso kriegen wir das? Und noch wichtiger, wie können wir das wieder loswerden? Und haben uns dann ganz viel mit dem Thema alternative Medizin beschäftigt, sind aber auch nicht so 100% weitergekommen, es war uns auch damals immer zu teuer und haben dann gedacht, naja, okay, der einfachste Hebel ist wahrscheinlich Ernährung. Und da haben wir uns dann richtig reingearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob es noch viele Bücher gibt, die ich zum Thema pflanzliche Ernährung, Regeneration durch Ernährung nicht gelesen habe. Und ja, so sind wir im Prinzip drauf gekommen, dass das, was wir essen, uns eigentlich krank gemacht hat. Und dass wahrscheinlich wir auch den Weg zurück zur Gesundheit finden können durch das, was wir essen. Und ja, also ich glaube, wie jeder andere Jugendliche in dem Alter haben wir einfach gerne auch mal gesnackt und auch nicht zu wenig. Und da kennt natürlich jeder die üblichen Riegel, die man sich da reinpfeift. Wenn man da genau mal hinguckt, vielleicht auch mal die Verpackung umdreht, sieht man, dass da echt viel, viel Zucker drin ist. Und ich glaube, das war damals einer der, ja, einer der Hauptursachen, warum wir so viel Mist bekommen haben, irgendwie an Krankheiten. Und als wir das weggelassen haben, ging es tatsächlich schon deutlich besser. Und habe das Gefühl gehabt, okay, beim nächsten Winter hatte ich schon irgendwie schon nur noch die Hälfte der Erkältung wie sonst. Und insgesamt war das Wohlbefinden irgendwie besser. Es fühlt sich irgendwie, hat sich immer besser angefühlt. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht können wir unsere eigenen Snacks machen. Und wirklich original, wie im Bilderbuch, in der Küche, in der WG-Küche angefangen, mal so Snacks zu entwickeln. Das Ganze mal zusammengeworfen in Mixer und in die Pfanne und zusammengepanscht, wirklich, was das Zeug hält. Und heraus kam tatsächlich ein Riegel, der uns geschmeckt hat und der super wenig Zucker enthalten hat. Und wir hatten das Gefühl, hey, das Zeug geht genauso gut wie Snickers, aber es macht uns halt nicht krank, sondern im Gegenteil sogar. Es gibt uns wichtige Nährstoffe, wie zum Beispiel Magnesium. Ne? Also jeder, der Sport macht, verbraucht Magnesium und sollte das natürlich wieder auffüllen, damit er nicht in den Mangel rutscht. Ja, und dann haben wir halt genau solche Zutaten in so einen Riegel mal reingeworfen, die von Natur aus eben viel Magnesium hatten. Und haben wir echt gemerkt, wow, das gibt echt Kraft und das fühlt sich gut an. Wohingegen, wenn wir ehrlich waren, wenn wir so einen Twix oder einen Snickers uns reingehauen haben, da hat man schon auch um zu mal ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Man gedacht, oh, musste das jetzt sein oder mussten es jetzt zwei sein? Und das wurde dann nach und nach weniger. Wir hatten auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, irgendwie so schlechte Snacks zu essen, sondern irgendwann war uns so klar, hey, du kannst eigentlich viel mehr erreichen, wenn du dich gesund ernährst und fühlst dich dazu noch besser und musst gar nicht wirklich verzichten. Warum dann nicht gleich umsteigen? Ja, und das war so der Moment, wo wir gedacht haben, jetzt können wir vielleicht auch anderen Leuten das anbieten. Und so ist unsere Idee zum Geschäft entstanden.
Richtig schön. Also ganz aus dem eigenen Pain sozusagen heraus, ne?
Aus dem eigenen Pain heraus, ja.
Jetzt hast du ganz viele Sachen gerade gesagt, die total in Resonanz gehen mit mir. Du hast gerade über Entzündung gesprochen im eigenen Körper, über Krankheiten, die du wieder durch Ernährung, durch Nahrung wieder auf den richtigen Weg geschoben hast. Und die Frage, die ich immer häufiger höre auch, ist, Essen ist doch Essen, oder nicht? Ich habe doch gerade was gegessen und bin doch gerade satt. Warum sollte jemand jetzt zum Beispiel, du hast links einen Burger und, keine Ahnung, irgendwas, ganz normales Essen quasi, sag ich mal, ne? Und rechts hast du einen Salat, eine Gurke, einen Snack von euch meinetwegen. Also vielleicht von außen gesehen gesündere Variante. Aber wo ist der Unterschied? Weil im Endeffekt kann man ja sagen, ich bin gerade satt geworden bei beiden Sachen, oder? Also was ist jetzt der Unterschied zwischen der rechten Hand und der linken Hand?
Genau. Also das ist eine ziemlich weitgehende Frage. Ich versuche es mal irgendwie relativ kurz zu beantworten. Also für die Ernährungsfreaks unter euch, vielleicht kann man schon mal unterscheiden zwischen Makronährstoffen, das sind so Proteine, Fette, Kohlenhydrate, und Mikronährstoffen. Das sind Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, also wirklich so die in Kleinstmengen vorkommen in unserem Essen. Und häufig unterscheiden sich gute von schlechten Nahrungsmitteln schon in einem darin, dass ein gutes Nahrungsmittel oder ein gutes Gericht, wie es vor allem auf dem Teller liegt, super viele Mikronährstoffe auch enthält. Also eben Vitamine, Enzyme, Mineralien, dazu zählen Magnesium, Eisen, die altbekannten. Und wenn ich davon ganz viel in meinem Essen habe, dann kann mein Körper seine Speicher auch an diesen Mineralien immer wieder auffüllen. Und gerade wenn man viel Sport macht, ist es halt so, dass man einen deutlich höheren Verbrauch hat, als wenn man, ja, sagen wir mal, eher spazieren geht, mal eine Stunde am Tag oder eher eine Couch-Potato ist. Wenn man Fußballer ist oder einen anderen Sport macht und das auch intensiver, dann braucht man viele Mikronährstoffe. So, wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, Chips und Snickers esse, zum Beispiel, dann kriege ich zwar viele Makronährstoffe in Form von Kohlenhydraten und Fetten, aber was ich nicht kriege, sind eben diese Mikronährstoffe. Und was ich auch nicht kriege, sind häufig eben hochwertige Proteine, die ich nämlich auch brauche, gerade wenn ich sportlich weiterkommen will und meine Muskeln entwickeln möchte. Die brauchen nämlich Protein, um zu wachsen.
So, spannend.
Das ist jetzt mal so eine einfache Antwort zu finden. Da gibt es auch ganz viele andere Dimensionen, zum Beispiel auch die Giftfreiheit. Ne? Dass ein Burger, der vielleicht aus konventioneller Tierwirtschaft kommt, im Tier, da reichern sich die Pestizide und die Herbizide an, die vorher, sagen wir mal, auf den Mais gespritzt wurden. In der Kuh oder im Schwein werden das einfach immer mehr. Es wird immer höher konzentriert. Ja? Und wenn ich einen Burger esse, da kann es eben vorkommen, dass ich da mir auch eine ganze Ladung an solchen Giften mit dem Körper reinhole, was ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung ist. Mhm.
Gibt es einen Filter deiner Meinung nach, durch den man schauen kann, um gute Nahrung zu kaufen und zu konsumieren?
Ja, also vielleicht mit Bezug auf den letzten Punkt, den ich gerade gebracht habe, wenn man sich es irgendwie leisten kann, dann versuchen, so gut es geht, Bio-Lebensmittel zu konsumieren. Gerade bei Gemüse und Obst ist es, glaube ich, relativ wichtig. Und man muss vielleicht da auch mal dazu sagen, das kann man jetzt auf teure Art und Weise machen, das kann man auf günstige Art und Weise machen. Ich zum Beispiel versuche, ich habe eine kleine Familie, ich bin jetzt eigentlich irgendwie gut verdient oder irgendwas, ich versuche mich auch komplett in Bio zu ernähren und greife dann zurück zum Beispiel auf ganz viele so Linsen, also Hülsenfrüchte, Bohnen, Reis und baue mir daraus Gerichte, die mich mit allem versorgen, was ich brauche und die sind echt nicht teuer. Ja? Also man kann Bio auch relativ preisgünstig leben.
Mhm. Ja, spannend, schön. Vor allen Dingen, ich finde ja auch inzwischen ist Bio relativ, jeder kann Bio inzwischen kaufen. Also muss ja nicht jetzt irgendwie in Dance gehen oder in so einen super Biomarkt, sondern es gibt ja inzwischen schon echt bei Rewe, Penny, Netto, also in all den ganzen Discountern gibt es ja inzwischen auch schon echt eine große Auswahl davon. Ne?
Genau, ja, und das Geld, das ist gut investiert. Also was man in seine Gesundheit investiert, ist die meiste Zeit gut investiertes Geld, gerade wenn es um die Ernährung geht. Ja. Jetzt hattest du eben nochmal das Thema aufgemacht, links den Salat, rechts den Burger. Weil das sind immer so ein bisschen die zwei Extreme. So, du siehst irgendwie den schwachen, dünnen Veganer, der jetzt irgendwie auf seinem Salatblatt und auf seiner Karotte rumkaut. Und auf der anderen Seite siehst du halt den vielleicht echt kräftigen, aber vielleicht auch ein bisschen übergewichtigen Kerl, der da seinen Burger reinschaufelt. Ich glaube, wir müssen auch nochmal gucken, ob es irgendwas in der Mitte gibt. Nämlich wirklich den Athleten oder den Sportler, der sich pflanzlich ernährt, aber halt eben nicht aussieht wie ein Spargeltarzan. Und da, glaube ich, kann man ganz viel machen. Da müssen wir, glaube ich, die Bilder in den Köpfen der Menschen auch nochmal ein bisschen zurechtrücken, weil man muss nicht so schwarz-weiß zwischen diesen beiden Extremen unterscheiden, sondern es gibt ganz, ganz viel Platz dazwischen. Ich bin jetzt selber, ernähre ich mich rein pflanzlich, aber ich sag mal, wenn man sich jetzt mit geringen Mengen tierischen Proteinen auch ernährt, aber sonst eben guckt, dass man viel Gemüse isst, auch mal was Rohes isst, viele Hülsenfrüchte konsumiert, die einem gute Proteine liefern. Ich glaube, dann kann man eben auch relativ ressourcenschonend und gut für die Gesundheit sich ernähren, ohne jetzt, was die Leistungsfähigkeit, die Muskeln und sowas, da irgendwie Abstriche machen zu müssen.
Mhm. Jetzt hast du gerade diese Bilder nochmal ganz schön gemalt, zumindest waren sie bei mir im Kopf gerade ganz präsent, so der Spargeltarzan, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, der Veganer und rechts so ein bisschen der übergewichtige McDonald's-Junkie. Die Frage, die ich glaube häufig immer noch kommt, ist, kann man sich überhaupt rein pflanzlich ernähren und nebenbei Leistungssport machen? Weil es gibt ja durchaus die Bilder in der Gesellschaft, du musst irgendwie, wenn du ein Mann bist, dann musst du Fleisch essen, dann musst du viel essen, dann musst du deine Proteine zu dir nehmen und die kriegst du nur aus Fleisch und so weiter und so weiter, was sich ja über die Jahre bei uns irgendwie eingebrannt hat. Von daher die Frage, kann man sich überhaupt als Leistungssportler rein pflanzlich ernähren oder hat man dann irgendwann Mangelerscheinungen?
Also ich meine, da muss man ja nur mal auf den stärksten Mann der Welt schauen. Ich weiß nicht, ob du den Film The Game Changers gesehen hast, aber der Typ trägt halt einfach das Gewicht von einem Pferd irgendwie über 20 Meter. Also und der ist komplett pflanzlich unterwegs. Ne? Also ich glaube, diese alten Märchen von, wenn man jetzt sich vegan ernährt oder sich pflanzlich ernährt, dann kann man nicht so, kann man nicht bestehen neben jemandem, der mit einer Mischkost fährt oder viel Fleisch isst. Also ich glaube, Das muss man echt mal ad acta legen. Was da aber auch wahr ist, ist, wenn ich mich mit Fleisch ernähre, dann rutsche ich vielleicht nicht so schnell in Mangel rein, weil viele steigen um auf eine vegane Ernährung und sagen, naja, hier guck mal, der Pudding und die Rittersportschokolade hier ist auch vegan und davon ernähre ich mich jetzt größtenteils. Ja, ist ja vegan. Das ist natürlich zu kurz gedacht. Ne? Also man kann sich auch vegan ungesund ernähren. Ich glaube, es ist wichtig, egal ob vegan oder nicht, man muss eine Vollwertkost verfolgen. Ja? Man muss viele verschiedene Lebensmittel konsumieren, nicht immer nur das Gleiche essen. Und ich glaube, dann kann man da wunderbar auch als rein pflanzliche oder mit einer rein pflanzlichen Kost wahnsinnig Muskeln aufbauen, leistungsfähig werden. Ich würde sogar fast umdrehen. Ich würde, nachdem ich Game Changers gesehen habe, dachte ich nochmal so, wow. Ich glaube, wir müssen das Ganze wirklich spiegeln und sagen, hey, wenn du dich mit Fleisch ernährst, hast du echt viele Nachteile. Weil das Verdauen von Fleisch kostet so viel Kraft, dass du ja gar nicht so schnell in die Regeneration kommst oder dass du länger regenerieren muss als jemand, der sich rein pflanzlich ernährt. Das ist das, was die Sportler da beschreiben. Und ich meine, da sind jetzt super viele Weltrekordhalter dabei, Lewis Hamilton, aber auch andere Kraftsportler. Ich glaube, wenn vegane Ernährung nicht das Optimum wäre, dann wären die nicht so speziell in ihren Disziplinen.
Ja. Woher kommt aber dieses Image bei uns in der Gesellschaft, dass man, wenn man stark sein soll und Mann sein möchte, dass man halt dauerhaft irgendwie Fleisch in sich reinziehen muss und halt einfach irgendwie dauerhaft Proteine mehr oder weniger sich spritzen muss? Und überhaupt, woher Protein überhaupt kommt, das sind ja auch gleich mal vielleicht ein Mythos, wo wir nochmal drauf eingehen können. Woher kommt das?
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen hinter die Kulissen unseres Lebensmittelsystems mal schauen. Ich glaube, die mächtigsten Firmen in dem Bereich arbeiten tatsächlich viel mit in der Tierwirtschaft, wo man da viel, viel Geld mit verdienen kann. Und was da jahrelang im Prinzip gepflegt wurde, war dieses Image des Mannes, der am besten noch sein Wild im Wald selber erlegt und dann nach Hause kommt und das auf den Grill wirft und dann mal ein ordentliches Steak daraus macht. Ja. Und nur wer das kann und wer das macht, ist ein richtiger Kerl. Und alle anderen, die das nicht machen, sind Schwächlinge. So. Ich glaube, das wurde echt lange gepflegt. Und wenn man sich die Werbung anschaut, in den USA ist es nochmal ein Ticken deutlicher zu sehen, dann muss man echt schmunzeln und sieht halt immer ganz klar, dass das Firmen sind, die dahinter stehen, die uns das Glauben machen wollen, dass Proteine aus Fleisch das einzig Wahre sind. Und ja, ich glaube, das wird immer mehr entzaubert, weil immer mehr Leistungssportler zeigen, dass es eben auch wunderbar ohne geht. Und naja, oft eben auch gewinnen. Ne? Und dann muss man sich die Frage stellen, wieso gewinnt denn da jetzt ein Veganer? Was macht denn der anders? Ist das jetzt Zufall? Wenn es einer ist, könnte es Zufall sein. Wenn man sich ansieht, was da gerade passiert im Sport, dann glaube ich, also ich glaube da nicht mehr an Zufall, was das angeht. Ich denke, das ist schon absehbar.
Vielleicht können wir jetzt ja auch ein Märchen nochmal so ein bisschen entlüften. Thema Proteine und Tiere. Gibt es Proteine nur aus oder nur von Tierfleisch oder von Fleisch oder gibt es es auch von Pflanzen?
Also es gibt natürlich viele Pflanzen, die deutlich mehr Protein enthalten als Fleisch, als tierische Produkte. Ich glaube, man muss vielleicht noch sogar einen Schritt nochmal zurückgehen und sich fragen, wie viel Protein braucht man denn eigentlich und ist Protein denn eigentlich so gut für den Körper? Also erstmal, glaube ich, aus medizinischer Sicht muss man verstehen, dass die Verdauung von Proteinen echt ein anstrengender Prozess ist für den Körper, weil bei der Verdauung Gifte anfallen, wie zum Beispiel Ammoniak, da muss der Körper echt arbeiten, um das wieder rauszubekommen. Und wenn man im Prinzip eine eher geringe Menge an Protein, ich sage nicht kein Protein, um Gottes Willen, aber eher eine geringere Menge an Protein konsumiert, kann das sein, dass der Körper eben viel schneller die Regeneration kommt. Ich kann viel schneller wieder einen Reiz auf meinen Muskel auslösen und es geht mir ohnehin was deutlich besser, was hauptsächlich auf die Darmgesundheit oder daherkommt, dass der Darm einfach sich weniger mit diesen Giften beschäftigen muss, sondern mehr auf die Verdauung konzentrieren kann und dann einen besseren Job macht. So, und ja, ich glaube, wenn man sich vollwertig ernährt, braucht man jetzt nicht unbedingt Proteinzusatzprodukte. Selbst als Spitzensportler muss man nicht mehr auf sowas zurückgreifen, wie Proteinshakes oder ähnliches. Es sei denn, man steht echt total auf Salat und isst den ganzen Tag nur Salat, dann vielleicht müsste man nochmal so ab und zu mal einen Shake trinken. Aber ansonsten, wenn man jetzt Linsen isst, also Linsen sind so mein Hauptbeispiel, weil da ist einfach unfassbar viel Protein enthalten und auch ganz viele andere Mineralien, die dem Körper wieder bei der Regeneration helfen. Also Linsen in Kombination mit Getreide oder in Kombination mit Reis haben ein Aminosäureprofil, das dem von Fleisch einfach so ähnlich ist, dass man im Prinzip keinen Unterschied sehen kann in den Auswirkungen im Körper. Having said that, man muss natürlich schon ein bisschen gucken, dass man von denen auch genug isst. Das ist dieses Beispiel mit dem Spargel, mit dem Spargeltarnzahn. Ich glaube, man muss auch dort Mengen konsumieren, die, naja, dem von einem Burger oder was da an Fleisch drauf ist, immer gleich kommen. Ne? Reicht nicht, wenn man das so als Beilage sieht und der Rest des Tellers ist Salat, sondern wenn ich jetzt Mittag esse, dann kommt da eine ordentliche Portion Linsen drauf, ordentliche Portion Reis, da kommt auch Salat drauf, vielleicht kommt da mal ein Stück Tofu drauf. Und dann, ja, wenn man sich die Makronährstoffe dann anschaut, die ich dann aufgenommen habe mit meinem Mahl, dann ist das absolut ausreichend, um Sport zu machen, um Muskeln aufzubauen, um leistungsfähig zu sein. Da helfen Pflanzen unheimlich mit.
Vielleicht nochmal das Wort Vollwertkost. Das hast du jetzt ein paar Mal in den Mund genommen. Kannst du uns das nochmal ganz genau erklären? Was ist eine Vollwertkost?
Eine Vollwertkost besteht im Prinzip aus allen möglichen Kategorien von Lebensmitteln. Die da wären Gemüsen, Obst, also Leguminosen, ist der Fachbegriff, Hülsenfrüchte, heißt Linsen, Bohnen, Vollwertgetreide, also am besten Vollkorn, Mehl oder Vollkörner. Also alles, was man sich so, was man in Natur findet, zu konsumieren und nicht jetzt nur Fleisch und Brot. Ich sag mal, die klassische Ernährung des Deutschen ist, du stehst morgens auf, hast ein Brot. Da isst du Butter drauf und eine Scheibe Salami. Mittags isst du nochmal irgendwie ein Brötchen zum, keine Ahnung, zum Eintopf mit Wurst drin, schon wieder Fleisch. Und abends isst du am besten nochmal Brot mit überbacken mit Käse und vielleicht nochmal ein bisschen Schinken. So, dann hast du einfach 2-3 Mal am Tag Brot gegessen, am besten noch Weißbrot, Fleisch, ja, und also der Beilagensalat, das war dann irgendwie so 40, 50 Gramm zusammengefalteter Salat, der schon seit 3 Tagen im Kühlschrank lag. Das ist einfach, das ist nicht Vollwert. Vollwert ist, ich stehe morgens auf, ich trinke einen geilen Smoothie, da ist drin Banane, da ist drin Spinat und da braucht man jetzt nicht die Nase rümpfen, das schmeckt man nicht, die Banane überdeckt das total. Da sind drin Blaubeeren, da sind vielleicht ein paar Superfoods drin, wie Maca oder Blütenpollen. Ja, da gibt's so viel, was man machen kann. Das schmeckt das total lecker. Das ziehe ich mir morgens rein, da bin ich erstmal satt bis mittags. Mittags esse ich dann genau irgendwie ein Linsengericht mit Reis, mit Vollkornreis, dazu einen großen Salat, ein paar Sprossen, die ich mir zu Hause selber gezogen habe. So, und abends kann es sein, dass ich schon wieder gar nichts mehr esse, weil ich noch so satt bin vom Mittagessen. Oder ich esse noch irgendwie ein bisschen Joghurt oder sowas und dann gehe ich ins Bett. Und das hört sich jetzt vielleicht, oh krass, morgens Smoothie, abends kaum noch was. Ja, und das funktioniert. Ich lege super an Gewicht zu, wenn ich Sport mache. Ich habe keine Verdauungsprobleme. Meine Psyche ist top, weil mein Körper sich nicht mit irgendwelchen Giften rumschlagen muss, die mein Hormonsystem beeinträchtigen. Ja, und so lebe ich im Prinzip echt ein gesundes Leben und muss gar nicht so viel dafür machen. Es ist gar kein Hexenwerk. Es geht vor allem darum, dass man auch Dinge weglässt. Nämlich zum Beispiel Fleisch. Zum Beispiel keine Gifte in seinem Essen haben, indem man Bioprodukte setzt, nicht zu viele Proteine zu essen, vielleicht mehr gucken, dass man einen gesunden Kohlenhydratanteil durch Linsen und Reis und Vollkornprodukte zu sich nimmt. Und dann glaube ich, dass man für den Sport, für den Leistungssport absolut gerüstet ist.
Schöne Worte. Weil auch da wieder, wenn man sich natürlich jetzt so den allgemeinen Konsens anhört, muss man zu Hause eine kleine Apotheke mit sich führen, um alle Nahrungsergänzungsmittel dieser Welt mit sich zu führen, um Hochleistung abzurufen. Und das, was du ja gerade uns erzählst, fühlt sich für mich total stimmig an, sehr natürlich, nachhaltig, weil man, glaube ich, auf keine Ressource zugreift, die nicht die Natur gibt. Und ich glaube, es einfach uns Menschen sehr, sehr gut tut, auf vielerlei Ebenen. Ne? Wir hatten ganz am Anfang mal drüber gesprochen, so ein Stück weit, dass in nahezu allen Lebensmitteln dieser Welt Zucker drin ist. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz, auch wenn das wahrscheinlich wieder ein Riesenthema ist, aber so ein bisschen die oberste Ebene angreifen. Was ist Zucker und wo ist Zucker drin und was für Alternativen gibt es? Und warum ist es vielleicht, wie manche, glaube ich, schon gesagt haben, die Volksdroge des 21. Jahrhunderts?
Also Zucker ist einfach wahrscheinlich so das Geilste, was man als Mensch noch vorstellen kann, weil es einem unglaublich beim Überleben hilft. Also als wir noch vor 10.000 Jahren oder vielleicht noch weiter zurückgedacht, in der Steinzeit oder was, wenn wir da Zucker gefunden haben irgendwo, sei es in Früchten, in Honig, ja, oder in Wurzeln, die Stärke enthalten haben, dann war das für uns ein Mittel, mit dem wir auf unsere Fettspeicher schonen konnten. Weil immer, wenn ich Glucose von Zucker eben zu mir nehme, wird Insulin ausgeschüttet. Das kennt man vielleicht von der Oma, die sich das spritzen muss, weil sie Zucker hat. Aber dieses Insulin ist ein Hormon, das jeder gesunde Mensch ausschüttet, wenn er Zucker konsumiert. Und dieses Insulin ist ein ganz cleveres Hormon, zumindest für den Steinzeitmenschen, weil das verhindert, dass der Mensch an seine Fettreserven geht, die er sich mühsam angelegt hat damals, sondern sagt, hey Körper, du kannst jetzt Zucker verbrennen, lass mal das Fett da, wo es ist, spar das mal für schlechtere Zeiten, jetzt geht's erstmal ans Zucker konsumieren, geil. Und dieser Reiz, der das Überleben ja damals gesichert hat, der war so stark. Die Ausschüttung von Glückshormonen, immer wenn man Zucker gefunden hat, war so dolle, dass das einfach ein Riesending war. Ja? Das hat der Jäger einfach super gern genossen in Form von Beeren, Honig, ne, wie gesagt. diese Sachen, die man draußen findet, und konnte so seine Fettspeicher schonen. Nur heute ist das ein bisschen blöd, weil heute, glaube ich, fehlt es den wenigsten Leuten an Fettspeichern, sondern es ist ganz eher umgekehrt. Ja? Mit jedem Mal, wo wir Insulin ausschütten, schonen wir unsere Fettspeicher und laden meistens noch ein bisschen was obendrauf. Und deshalb ist Insulin eben ja eines der Hormone, die zwar evolutionär gesehen extrem wichtig waren für uns, heute aber eigentlich eher, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Gefahr für uns darstellen, wir brauchen es ja, aber es hat auf jeden Fall einige Nachteile für uns auf die Art und Weise, wie wir im Überkonsum von Lebensmitteln heute ja erleben. Oh, so, jetzt haben wir gesagt, Zucker ist Glucose. Wo ist denn Zucker überall drin? Zucker, den wir konsumieren, kommt meistens aus Zuckerrüben. Die Zuckerrübe wird hier in Europa massenhaft angebaut. Wenn man jetzt nach Südamerika geht, gibt es das Zuckerrohr. Anderen Teilen der Welt, in Indonesien und anderen tropischen Regionen, gibt es jetzt immer mehr Zucker, Kokosblütenzucker. Aus der Kokosblüte, das ist ein Dicksaft, den man dann prozessiert und daraus einen Zucker herstellt. Es gibt viele, viele verschiedene Arten von Zucker oder Zuckerherkünften. Was wir hier meistens konsumieren in unseren Produkten, ist Rübenzucker. Der ist echt fast überall drin. Also wenn man im Supermarkt einkaufen geht, findet man den in Produkten, wo man den echt gar nicht vermutet hätte. Sei es jetzt irgendwie in Fertiggerichten oder in so Sachen wie Ketchup oder so, ist wahnsinnig viel Zucker enthalten. An den verrücktesten Sachen, an die man nie gedacht hätte. Und so kommt es, dass man halt nicht nur mit den Snacks, die man sich zwischendurch vielleicht mal gönnt, Zucker aufnimmt, sondern eben auch ganz viel mit den Produkten, in denen man es gar nicht sieht und gar nicht vermutet. So, und da fängt das Problem an. Hier kann ich im Prinzip nur jeden ermuntern, dreht die Produkte, die ihr kauft, um und guckt mal in die Zutatenliste. Schaut mal in die Nährwerttabelle. Schaut euch mal an, wie viel Zucker dort ist. Das muss nämlich immer aufgeführt sein. So, und dann vergleicht doch mal Dinge untereinander. Vergleicht mal ein Snickers mit zum Beispiel einem Produkt, was ich herstelle, mit dem Nukao oder anderen Produkten. Ja, und ihr werdet feststellen, dass es durchaus Alternativen gibt zu Produkten, die 50 oder mehr Prozent Zucker enthalten. Das müsst ihr euch mal überlegen. Stellt euch mal vor, ein Snickers besteht aus 50% Zucker. Also die Hälfte davon ist einfach Auszugszucker. Ja, das ist ja nicht gesund, das kann ja keiner erzählen. Und auch nach dem Sport, wo man denkt, ja, jetzt habe ich ja viel verbrannt, jetzt darf ich ja mal. Nee, der Zucker, der wird so viele Prozesse in Gang setzen im Körper, die schädlich sind, die werden die Regeneration behindern, die machen, dass man übersäuert, dass man noch mehr Säure im Körper hat, braucht man eh nicht, wenn man gerade Muskelkater hat und solche Dinge. Ich glaube, jeder, wirklich jeder, Sportler, ob Couch-Potato, egal was man macht, Zucker zu reduzieren, ist immer eine gute Idee, weil wir es sowieso genug aufnehmen durch alle möglichen versteckten Quellen. Ich glaube, man kann da eigentlich gar nicht genug reduzieren.
Ich finde es aber, also wo du es gerade so sagst, ich finde es erschreckend, weil häufig sieht man ja Spitzensportler, die gerade für den neuen Snickers oder Mars oder was auch immer für einen Riegel oder was für immer für ein Fastfood-Produkt Werbung machen. Und wenn man sich überlegt, also ich habe gerade einen Stift vor mir in der Hand und wenn dieser Stift ein Snickers ungefähr von der Länge ist, dann ist 50% Zucker, also wirklich 50% von diesem weißen, ich nenne es mal Kristallen, die einfach so einen Stift aus. Ja, das ist eigentlich ja wirklich geistesgestört, ne? Weil es ja auf einer anderen Ebene immer wieder diesen, es macht ja auch süchtig auf einer gewissen Ebene, weil wenn du jetzt gerade gesagt hast, wir als Steinzeitmenschen, wir haben damit immer quasi so einen Überlebensimpuls bekommen, okay, geil, wir überleben wieder, wir müssen unsere Fettreserven nicht angreifen, dann ist es ja eigentlich noch nach wie vor, aber korrigiere mich bitte, immer wieder dieselbe Aussage für uns, für unseren Körper, für unsere Seele sozusagen.
Dass ja, immer, wir schütten Glückshormone aus. Wir schütten wahnsinnig viele Glückshormone aus.
Weil wir überleben, oder? Weil wir immer wieder quasi sozusagen evolutionstechnisch uns quasi signalisiert bekommen, okay, wir überleben noch einmal mehr gerade wieder.
Genau. Und diese Glückshormone, die du dabei ausschüttest, die machen die Sucht aus. Ja? Das ist genauso wie mit anderen Drogen, bei denen wir Glückshormone ausschütten. Das macht süchtig, ja, weil das fühlt sich einfach toll an. Glückshormone sind super. Aber auf Dauer macht das eben nicht glücklich, sondern auf Dauer macht das krank. Und wenn man krank ist, ist man selten glücklich. Ich sage nicht, dass man nicht glücklich sein kann, wenn man krank ist. Ich wünsche, dass jedem, der auch krank ist, dass er auch Momente des Glücks erfahren kann. Aber wenn man ehrlich ist, ich glaube, der alte Schopenhauer hat das mal gesagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und wenn ich mich jetzt gerade in die Haut von einem Fußballer versetze oder einem anderen Sportler, hey, wenn ich krank bin, dann kann ich meinen Sport nicht machen. Das ist doch Kacke, ja? Also das will ich ja nicht. Deshalb, das höchste Gut ist unsere Gesundheit. Und wenn wir weiter oder lange, lange, lange Spaß an unserem Sport haben wollen, dann kommen wir nicht drum rum, unsere Ernährung nochmal unter die Lupe zu legen und uns genau anzuschauen, hey, was esse ich eigentlich jeden Tag? Passt das eigentlich so von dem, was so als gesunde Ernährung heute bei modernen Ernährungswissenschaftlern proklamiert wird? Oder muss ich vielleicht noch mal ein bisschen altgewonnene Genüsse noch mal hinterfragen, vielleicht sogar abschaffen oder mich nach Alternativen umschauen? Und da wünsche ich mir gerade vom Fußball oder von auch bekannten Fußballern, vielleicht machen die mal weniger Werbung für Nutella, ja, und machen mal ein bisschen mehr Werbung für gesunde Produkte. Ich glaube, da würden richtig viele Kids, richtig viele Jugendliche von profitieren, und auch der deutsche Fußball würde einfach langfristig davon profitieren, wenn unsere Kinder gesünder und glücklicher sind und damit natürlich auch besser Fußball spielen.
Eine Frage, die mir gerade hochkam, Matthias, weil es so präsent ist im Fußball, so ein 0,5 Liter Glas Coca-Cola oder ein Liter Glas Coca-Cola, wie viel Zucker enthält das? Das würde mich gerade mal echt interessieren.
Also die klassische halbe Liter Flasche Coke hat 50 Gramm Zucker. Das ist so viel wie 2 Snickers.
Okay, krass.
Ja, und die Gefahr ist, du siehst es nicht. Weißt du, ich glaube, niemand würde sich 50 Gramm Zucker in Kristallzucker reinhauen und dann irgendwie mit Wasser runterspülen. Ja? Das würde ja niemand machen. Würde denken, oh Gott, das ist ungesund. Aber Coca-Cola ist so eine geile Marke. Ja? Die kennen wir, seit wir klein sind. Die fahren hier mit dem Polarzug irgendwie an Weihnachten rum und Coca-Cola, die Melodie, ja, das kennt jeder. Das ist einfach eingebrannt. Deshalb finden wir das nicht so schlimm und das gehört halt dazu und ist doch normal. Das haben wir doch immer schon so gemacht. Nee, das haben wir nicht schon immer so gemacht. Wenn unsere Vorfahren das schon immer so gemacht hätten, ich glaube nicht, dass es uns noch geben würde. Ja. Wir wären wahrscheinlich längst in irgendeinem, irgendwelchen Krankheiten daher gegangen. Also ich glaube, wir müssen genau solche Sachen nochmal hinterfragen und gucken, hey, wer sind eigentlich Sponsoren hinterm Fußball und was sind deren Interessen? Ist deren Interesse, dass die Fußballer gut Fußball spielen oder wollen die einfach ihre Marke den Leuten unter die Nase halten, damit sie sich zum Kindergeburtstag nochmal einen 12er Coke hinstellen? Ja, ich glaube eher, das ist es. Ich glaube nicht, dass die das Beste der Sportler im Sinne haben. Vielleicht können wir das immer mal ein bisschen austauschen im Sport und mal wirklich gucken, welche Brands, welche Marken sind denn das eigentlich, die unser Bestes im Sinne haben, die sich um unsere Gesundheit kümmern und nicht jetzt nur hinter dem Geld her sind.
Wahnsinn. Vor allem, ich meine, ich glaube, also ich bin ein bisschen im Thema drin und du sicherlich noch viel mehr als ich. Aber es geht ja dann nicht nur um die Menschen, sondern auch um die Natur. Und ich glaube, dass was eine Coca-Cola Company oder ein McDonald's oder sonst was auf dem Welt an Schäden verursachen außerhalb des Menschen, was ja dann auch wieder auf den Menschen irgendwann zurückfällt, ist auch nochmal nicht zu unterschätzen und ich glaube auch ganz katastrophal langfristig gesehen.
Ja, absolut. Also bei Coca-Cola, ich glaube, es ist halt viel so Transport. Ne? Ich meine, transportieren hauptsächlich Wasser durch die Welt, was, glaube ich, nicht so unbedingt ökologisch sinnvoll ist.
Wasser?
Ja, also Wasser im Sinne von, da ist ja viel Wasser drin in Coca-Cola. Viel Zucker, okay. Und so. Aber ich meine, das ist ja, Wasser kommt auch aus dem Leitungshahn. Wenn ich mir jetzt in meinen Durst stillen möchte, dann kann ich jetzt entweder eine Coca-Cola trinken, die tausende von Kilometern gereist ist, oder ich nehme mir das halt einfach aus dem Wasserhahn. So,
wenn es jetzt okay, verstanden, okay. Mhm.
Das meine ich mit dem Wasser transportieren. Und bei McDonald's ist es halt, ja, okay, das ist vielleicht jetzt ein Extrembeispiel, aber ich meine, die Mengen an Rindfleisch, die nur McDonald's verkauft weltweit, ich glaube, wenn man die schon wegfallen lassen würde, dann wäre, ich weiß nicht, ob es noch viel vom Klimawandel übrig bliebe, weil so die Naturschäden, die dadurch entstehen, die sind gigantisch, ja. Und andersrum, ich mache mal die Parallele auf, was ich eben zu mir gesagt habe, ich bin krank geworden durch meine Ernährung und ich glaube, ich konnte mich wieder heilen durch eine gute Ernährung. Und dieselbe Parallele gibt es auch mit unserem Planeten. Wir haben viele Fehler gemacht, gerade beim Bereich Ernährung des Menschen, die extrem negative Auswirkungen auf den Planeten hatten. Und ich glaube umgekehrt aber genauso, dass wir den Planeten wieder heilen können, wenn wir die richtigen Entscheidungen für unsere Ernährung treffen. Ja? Und das geht also total Hand in Hand. Wir können das nicht voneinander trennen. Wenn es dem Planeten gut geht, geht es wahrscheinlich auch uns gut. Wenn wir uns gut ernähren, wird es auch dem Planeten gut gehen. Das ist ein Kreislauf. Ja? Wir leben hier komplett in Symbiose und man kann das eine gar nicht ohne das andere denken. Deshalb ist es immer wichtig. Man muss an alle denken. Man muss an die Kinder denken, die sich gut ernähren sollen, vielleicht nicht so viel Snickers und Cola trinken sollen. Aber man muss gleichzeitig auch immer an den Planeten denken und sagen, hey, wenn wir super viel Rindfleisch essen, super viel Milch trinken und so, das schadet einfach dem Regenwald, da brennen die Wälder für im Amazonas, ja, für unser Fleisch. Da muss man sich halt fragen, hey, ist das eigentlich cool und was ist denn eigentlich so mit unseren ja, Nachfahren, die man 2 oder 3 Generationen hier auf dem Planeten noch leben sollen. Gibt es eigentlich noch einen Amazonaswald? Das ist alles irgendwie eine große Rindfleisch- und Sojaplantage. Und ich glaube, da wünscht sich eigentlich jeder für seine Nachfahren, dass es noch einen Wald gibt, ne? dass es einfach noch intakt ist, dass diese Ökosysteme funktionieren. Und dann denke ich mir so, wow, wenn meine Urenkel oder so, sofern ich dann auch lebe, wenn die auf der Welt sind, wenn die mich mal fragen, hey Uropa, wieso habt ihr eigentlich damals im 21. Jahrhundert, wieso habt ihr da so viel Fleisch gegessen? Ihr wusstet doch eigentlich alle, dass das fürs Klima echt schlecht ist und dass wir wahrscheinlich irgendwann mal echt darunter leiden werden. Habt ihr nicht mit ihm gedacht, das können wir so nicht machen? Oder hattet ihr kein schlechtes Gewissen? Und dann, ja, dann muss ich halt sagen, so, ja, es gab schon ein paar vielleicht, die sich das überlegt haben, aber es war uns irgendwie als Gesellschaft nicht so wichtig. Ja, wir haben das einfach in Kauf genommen. Ja, und dann, da will ich mal das Gesicht sehen von meinem Urenkelchen, wie das mich anguckt, weil ich glaube, es wird nicht begeistert sein und ich glaube, ich muss mir wieder was anhören von dem, ne? Und da habe ich einfach keinen Bock mitzumachen. Ich will meinem Urenkelchen ins Gesicht gucken können und sagen, hey, ich habe damals echt getan, was ich konnte. Wir hatten es auf dem Schirm und vielleicht war ich sogar jemand, der es weitererzählt hat. Ich habe dafür echt die Trommel gerührt, dass wir das Ruder umreißen und euch eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist, die so cool ist und lebenswert, dass ich auch gerne darin leben würde. Ja, und dann kann ich eigentlich nur jeden aufrufen, dass eben dieses Bild oder diese Story sich selber mal vors Auge zu rufen und zu gucken, was das für Gefühle in einem auslöst. Und ich glaube, da kommen viele ins Umdenken.
Matthias for President. Ich habe echt Gänsehaut gerade gehabt. Sehr, sehr schöne Rede. Klasse. Echt sehr schön. Du hast gerade gesagt, wenn sich jemand das jetzt nochmal vor Augen führt und sich überlegt, okay, ich will was verändern, ich will meine Ernährung verändern, ich will für mich und vielleicht für meine Mitmenschen was tun. Wie würdest du dieser Person eine Empfehlung aussprechen? Was kann man als nächstes handhaben und auch machen?
Ich glaube, was mega wichtig ist, ist, dass man nicht jetzt gleich ins Missionieren reinkommt. Es gab mal so eine Welle irgendwie, ich glaube, als die ersten Veganer mal losgezogen sind, wie die Missionare damals mit Christentum. Und, ich glaube, man hört mal rein. dass man nicht anfängt zu missionieren und die Leute nervt. Weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres als ein Veganer, der einem erzählen will, wie schlecht man sich doch ernährt und wie schlecht das doch ist fürs Klima, was man da tut. Und wie kann man denn bloß jetzt sich den nächsten Burger nochmal reinziehen? Ja, wenn man verstanden hat, wie diese Industrie funktioniert und wie sie uns Leute verarscht, dann ist man geneigt dazu, andere Leute anzustecken und die zu motivieren, das Gleiche zu tun. Ich kann das total verstehen. Das sind sicherlich gut gemeinte Tipps, aber die können eben, wenn man es übertreibt, auch ins Gegenteil verschlagen. Das heißt, wenn ich als Veganer jetzt jemand anderen zu sehr nerve, dann wird er echt recht nicht an sich anschauen, was ich dann mache. Und er wird mir auf gar keinen Fall eine Chance geben, dass das ist, was ich da esse und wie ich mich ernähre, dass das Sinn ergibt. So, das heißt, das ist eigentlich kein Weg. Sondern was wir tun müssen, ist, wir müssen es so vorleben, dass Leute Interesse dafür entwickeln, wie wir uns ernähren. Dass sie sagen, hey, ich habe dich jetzt eben gesehen, ey, du sprintest ganz schön heftig und jetzt gucke ich auf deinen Teller, sieht ziemlich viel Gemüse aus, so wie machst du das, ja? Und da muss man sagen, hey, ich habe einfach mal irgendwann irgendwas gelesen oder mich irgendwie weitergebildet auf dem Gebiet und habe irgendwann rausgefunden, ich brauche so viel Fleisch nicht und ich ernähre mich jetzt hauptsächlich eigentlich so von Gemüse und Obst und Getreide und das tut mir verdammt gut, ja? Und dann kommt da ein Dialog zustande. Weil alles, was missionieren ist Monolog. Das bringt niemandem was. Ja, man muss ins Gespräch kommen und das geht nur, indem man es vorlebt. Und da muss man Geduld haben. Das geht nicht von heute auf morgen, dass wir das alles ändern. Ich wünsche mir auch, dass das wirklich sehr schnell funktioniert, dass wir möglichst schnell diese Transition hinter uns haben. Aber das funktioniert so nicht. Wir müssen da einfach Geduld haben und uns einfach vorleben.
Hast du noch ein Buch oder einen Filmtipp vielleicht zum Abschluss für unsere Zuhörer?
Ja, wir reden ja hier über Sport, ne? Also ich glaube, The Game Changers, das muss jeder gesehen haben. Der Film ist wirklich extrem inspirierend, hat mich auch nochmal wahnsinnig bestärkt in dem, wie ich mich jetzt in den letzten Jahren ernährt habe und das war Wasser auf meine Mühlen. Ich glaube, da den kann ich bedingungslos empfehlen.
Wo gibt's den?
The Game Changers, boah, ich glaube, den kann man sich, der kommt wahrscheinlich bei Amazon und bei Netflix und so, den kann man sich wahrscheinlich überall anschauen. Da ist Arnold Schwarzenegger dabei, da sind die ganzen Großen dabei. Ja,
ja, ich sehe es gerade, Netflix auf jeden Fall auch.
Ja, genau, da findet man den. So, und jetzt eine Buchempfehlung. Ich glaube, es gibt 2, die ich gerne empfehlen würde. Das eine wäre Dr. Michael Greger. Das Buch heißt How Not to Die. Und da geht es vor allem darum, wie werden wir eigentlich krank und was müssen wir tun, um dort nicht zu landen? Und da geht es natürlich auch ganz viel um Ernährung. Ich glaube, das ist so ein richtiger Klassiker, How Not to Die. Kann ich sehr empfehlen. Und das zweite wäre von Anthony William. Das ist auch ein amerikanischer Autor. Und das Buch, was ich da empfehlen würde, wäre Mediale Medizin, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Mediale Medizin. Der Typ hat ein bisschen an einer Waffel. Der denkt, er hört irgendwelche Stimmen. Aber was der so erzählt über Ernährung, kann ich nur 100% unterschreiben. Also sind auch einige Tipps dabei, wie man zum Beispiel sich morgens ein Frühstück zubereiten kann, wie man entgiften kann über den Tag hinweg. Also extrem viele Leitfäden, wie man es wirklich in die Praxis umsetzen kann. Und das macht mir immer Spaß, weil zu viel graue Theorie ist irgendwie auch nichts. Das macht man immer eine Weile, aber dann lässt uns wieder sein, stellt das Buch ins Regal. Ich glaube, wichtig ist, dass man, ohne jetzt eine Wahnsinnsdisziplin zu haben, dass man sowas im Alltag einbauen kann. Und da versucht man sich dann seine Routinen und ich glaube, da kann man vieles draus lernen aus den beiden Büchern.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, Matthias. Sehr, sehr schöne Erfahrung von dir, Worte, auch einfach Statistiken. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, dass das einen Riesenunterschied macht für viele Zuhörer jetzt. Ihr könnt Matthias und die New Company natürlich auch folgen auf sozialen Medien. Instagram seid ihr ganz, ganz aktiv. Die ganzen Links zu der Mediale Medizin, die ganzen anderen Büchern und auch zu der New Company findet ihr in den Shownotes. Und dort könnt ihr dann sicherlich auch in Kontakt treten zu Matthias, falls ihr sagt, hey, das ist mega geil, da will ich anfangen, ich will mit die Welt verändern. Dann ist da, glaube ich, Matthias der Erste, der vielleicht auch sagt, yo, let's go for it. Schreibt uns und kontaktiert uns. Vielen Dank, Matthias.
Ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank, dass du mir hier die Plattform geboten hast. Ich hoffe, da wird ein bisschen was draus entstehen. Vielen, vielen Dank.
Das war Der Mensch im Trikot mit Lennart Hachmeister. Eine Produktion von We3 in Kooperation mit der Football Innovation Academy. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links findet ihr in der Beschreibung.